Daria, wir haben uns jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Und du hast mir gerade erzählt, du bist Polizistentochter.
Ja, also ganz eine andere Seite.
Wie ist denn das jetzt für dich, so ein Mordplädoyer jetzt zu hören?
Ich habe halt einfach so eine kindliche Begeisterung für, wie sagt man dem, Mordfälle von Polizistenseite und so. Also, das heisst,
also die Aufklärung, du ja, bist der Detektiv, der ja, überführen will.
Völlig. Das ist einfach, du bist so die Tochter von deinem Vater und willst alles wissen, wie er das gemacht hat. Und
aber dann hilft natürlich der Cicero, weil der Cicero kehrt, wie wir letztes Mal gesehen haben, um. Mhm. Sagt quasi, die Ankläger sind die Mörder und nicht mein Mandant. Also dann kannst du da voll mitgehen.
Oh, völlig.
Also der Cicero ist auf der guten Seite.
Ja, würde ich sagen. Wobei, mich ärgert es dann immer, wenn Sachen nicht bis ins kleinste Detail gelöst werden. Oder? Also der Roskius-Fall bleibt ja immer noch ein bisschen offen. Und das macht mich völlig konfus. Ich hätte es gerne ganz gelöst.
Darum bist du wahrscheinlich auch immer noch dran.
Ja, ich würde sagen, es lässt mich nicht in Ruhe.
Also man kann es ja mal auch sagen, du bist ja auf mich zugekommen, weil du im Herbst irgendein Symposium zu dem Text willst referieren.
Richtig. Und die Idee wäre eigentlich wirklich, den Mordfall als Mord zu präsentieren und dann schauen.
Quasi mal juristische Inputs.
Genau.
Von mir, was ich da besonders spannend finde.
Richtig, weil meine juristische Seite ist deutlich die schlechter, die schwächer.
Jetzt lass uns doch zum Einstieg nochmal schnell die Sichtweise vom Cicero, nein, nicht einmal die Sichtweise, das Plädoyer vom Cicero kurz zusammenfassen. Was sagt er?
Er sagt, dass der alte Sextus Roscius in Rom ermordet worden ist. Und er sagt, es sei von Verwandten passiert von ihm, also vom Capito und vom Magnus. Und es sei angeblich dann so gewesen, dass die beiden als Vermögen hätten wollen, und zwar nicht allein, sondern zusammen mit dem Chrysogonus an der rechten Hand vom Sulla. Und zu dem Zweck, also quasi zum als Vermögen kommen, haben sie nachträglich auf Proskriptionsliste gesetzt. Das hat dann ermöglicht, eigentlich, dass man das Vermögen versteigert hat, zu der Versteigerung ist gekommen. Und für einen Spottpreis ist dann der Besitz vom alten Roscius an die drei gegangen. Dann haben sie aber angeblich beschlossen, dass der Sohn noch loswerden, also dass sich das Vermögen einfach besser verprassen lässt, wenn der Junior auch weg ist. Und der ist dann in der Angst um sein Leben nach Rom geflohen und hat Zuflucht gefunden bei einer befreundeten Familie. Und dann haben die Verschwörer sozusagen beschlossen, dass man ihn anklagt wegen Vatermord, um ihn einfach loszuwerden. Und das hat einen Vorteil gehabt. Also sie haben geglaubt, dass eh keiner die Verteidigung übernehmen wird, weil es zu heikel ist, gegen den Chrysogonus vorzugehen.
Also sagt alles der Cicero?
Ja, richtig. Also aus der Perspektive vom Cicero selber.
Und es gibt eine einfache Verteidigung für den jungen Roscius, nämlich zu sagen, ja, mein Vater war ja auf der Proskriptionsliste, ergo hat man das Vermögen zu Recht verteilt, weil ich ihn ja töten durfte. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch die eigentliche Strategie, wenn es eine Strategie gegeben hat auf der Gegenseite und die wirklich die Mörder sind. Das ist dann wahrscheinlich die Strategie gewesen, dass der Roscius Junior muss anerkennen, dass er seinen Vater zu Recht getötet hat. Mhm. Er müsste dann nicht einmal sagen, dass er ihn getötet hat, sondern er kann sagen, ja, er ist auf der Proskriptionsliste. Mhm. Was klagt er mich an? Mhm. Also, wie glaubwürdig ist die Sachdarstellung vom Cicero?
Ich habe eigentlich jahrelang nie an ihm gezweifelt. Also, was er
ja gut, du kennst auch keine Gegenseite.
Richtig, und das ist aber das Grundproblem. Das heisst, wir haben praktisch keine Quellen zu dem Fall, außer der Cicero selber. Und darum ist es so wirklich schwierig zu sagen, was stimmt da und was nicht. Zum Beispiel auch, wie hat man entdeckt, dass sein Name nachträglich auf der Liste erschienen ist? Warum gibt es keine anderen schriftlichen Zeugnisse von dem Fall, der doch so viel Furore gesorgt hat?
Wir kennen namentlich eben die Anklage nicht von Eruccius. Und wir wissen indirekt via Cicero, dass der die Anklage recht schlecht geführt hat. Mhm. Was darauf schliessen lässt, wenn denn das alles stimmt, alles unter dem Vorbehalt, dass die sich eben dieser Sache schon sehr sicher sind, dass sich der Roscius Junior halt auf die Proskriptionsliste beruft und so seinen Kopf rettet, aber dann das Vermögen verliert.
Mhm. Also vor allem, wenn der Roscius selber sagt, also ist laut Cicero total schlecht vorbereitet. Das heisst, er ist schon ein erfahrener, aber offensichtlich nicht so talentiert und man hat wirklich damit gerechnet, dass keine Verteidigung stattfindet.
Ja.
Oder keine gute sozusagen.
Aber es kann auch sein, dass das bewusst so geführt worden ist, weil man ja dann gewisse Themen gar nicht hätte aufrufen wollen. Mhm. Also all die Hintergründe, all die Vermögensgeschichten, das hat ja gegenseitig gar kein Interesse gehabt, dass man das da auf dem Forum diskutiert. Mhm. Sondern die haben einfach sagen, schau, die Indizien sprechen gegen den Sohn, mhm, und dann kommt der mit der Proskriptionsliste, mhm, und redet so seinen Kopf.
Mhm. Ich habe einfach halt ein bisschen Mühe damit, ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht oder riskiert haben. Das ist schon klar, dass sie sich überheblich und sicher gefühlt haben, dass es wird gerade laufen und niemand die Verteidigung übernimmt. Aber im Endeffekt frage ich mich, ob es nicht besser gefahren wäre, wenn sie einfach nichts gemacht hätten.
Gut, im Nachhinein ist man erstens immer gescheiter und zweitens darfst du nicht ganz außer Acht lassen, dass sich in Amerika, wo die Länder auch gewesen sind, hat sich Widerstand gezeigt. Mhm. Und dann sind ja sogar eine Gesandtschaft, ist ja dann sogar zum Sulla marschiert und hat quasi wählen, dass man das Land zurückgibt.
Hat dann also, aber nur den Chrysogonus zu hören bekommen.
Genau, aber man hat, also die Gesandtschaft ist gegangen und hat die Rückerstattung von den Gütern an Rosius Junior wählen. Mhm. Also da muss sich in der Gegend doch ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl artikuliert haben. Mhm.
Vor allem, weil, also es hat auch mit dem Eintrag in der Proskriptionsliste zu, wieso sollte der ältere Roskius auf die Liste, die immer auf der Seite der Optimaten war und somit auf der Seite des Sulla. Also er war nicht mal auf der falschen Seite in diesem Bürgerkrieg. Mhm.
Eben, aber da hast du deine Erklärung. Mhm. Also irgendwie haben sie sich dann doch nicht so sicher gefühlt, wenn es denn so ist. Mhm. Und dann hat man zwar nur den Chrysogonus können abwehren, die Gesandtschaft, mhm, wieder heimschicken, aber hast du dann gleich müssen befürchten, dass das allenfalls bis zum Sulla dringt. Mhm. Also, aber da fährt jetzt mein Problem an. Weil Teil von dieser Gesandtschaft ist auch der Capito. Mhm. Der Capito, der ja dann schlussendlich bereichert ist. Jetzt, wenn man sagt, die Leute in Amerika haben ein Unrechtsbewusstsein, die finden, das ist ein Skandal, dass dann ausgerechnet der Capito der Wortführer von dieser Gesandtschaft soll sein, geht doch rein logisch nicht. Weil die Leute wüssten ja, dass der Capito der Hauptprofiteur ist von dem, von dieser Proskription und Versteigerung von der Ländereien von Rosius.
Ich frage mich, ob sie das zu dem Zeitpunkt schon wissen.
Ja, also er ist auf der Proskriptionsliste. Mhm.
Nein, aber dass das Vermögen an Capito gegangen ist. Weil der Aufkäufer selber ist ja offiziell der Chrysogonus.
Ah, meinst du, der hat dann da ein Doppelsfall? Aber er muss ja damit rechnen, dass früher oder später
das Ganze aufliegt.
Also das hat ja nicht Aussicht, zum ewig unter dem Deckel zu halten.
Nein.
Aber es könnte natürlich sein, dass der Chrysogonus dann dem Capito sagt, «Look, geh wieder heim mit deiner Bande, ich gebe dir dafür drei Ländereien.»
Das kann sein, ja.
Also das ist ja dann auch wieder die Theorie vom Cicero, dass er eben sagt, raffiniert hat der Capito und der Chrysogonus eben geschaut, dass die gar nicht bis zum Sulla vordrungen sind. Mhm. Also dann gehen wir überein, dass der Capito die Länder muss er erst bekommen haben, nach dem Gang zum Sulla. Gemäss Sachdarstellung vom Cicero ist es aber anders.
Das heißt, er sagt, er hätte es schon gehabt.
Mhm. Mhm. Aber wenn man dann sagt, okay, er wird vom Chrysogonus bestochen, der Capito, dann stimmt eben der ganze Komplott nicht. Also wenn der Chrysogonus den Capito muss bestechen, damit er wieder heimgeht, dann kann der Komplott nicht stimmen, dass der Capito und der Magnus in Rom den Rosius Senior umgebracht haben. Mhm. Also dann geht die ganze Geschichte zusammen, Dario.
Ja.
Glauben wir immer noch, was der Cicero da erzählt?
Wir wollen immer noch glauben.
Das ist auch so ein Polizistenproblem, oder? Dass alle entlastenden Beweismittel einfach ausblendet.
Oder einfach Augen zu und durch.
Ja, eben, das machst du jetzt da. Also, es ist doch jetzt ein schlagender Beweis, dass der Cicero wahrscheinlich einfach etwas erzählt.
Mhm. Also, ich meine, die Ironie der Geschichte ist ja schon, dass ich das erste Mal damit konfrontiert bin, ins Gegenüber hineindenken, oder? Also, ich meine, ich habe jetzt jahrelang den Fall, den Text durchgekachert, in der Überzeugung, dass der arme Sextus Roscius Junior sicher nicht der Täter ist und dass die anderen drei sicher Bösewicht sind. Und das an dem rütteln wir nicht, weil Cicero.
Darum braucht es eben immer auch eine Verteidigung, die sich konsequent in die Gegenseite, in die verschiedenen Positionen, mhm, eindenkt. Und da kann der Staatsanwalt oder der Richter noch so ausgewogen sein. Mhm. Die Arbeit macht er nicht, weil er es gar nicht so sieht. Mhm. Also weißt du, jemand, der konsequent Gegenposition durchleuchtet, spiegelt, zerhackt, wieder zusammensetzt, schaut, stimmt, mhm, das wirklich so?
Es ist einfach so als Klammerbemerkung, also vielleicht eine größere Klammerbemerkung, ist halt noch Frage ist so ein bisschen, tut der Cicero wirklich einen Mordprozess führen oder nicht eine grössere Sache? Das heisst, ihm ist ja nicht, also er setzt ja den Mord nicht zwingend im Mittelpunkt der Sache, sondern eigentlich geht es ja immer noch um den Staat selber, der einfach aus der Fuge geraten. Und die drei werden ja weniger angeklagt für den Mord, als vielmehr, dass sie eine Sache machen, wo das Recht im Staat eigentlich ins Wackeln bringt. Und das ist eigentlich eine Art Anklagepunkt, den er bringt, der Cicero. Es geht nicht mal zwingend darum, dass sie den Vater ermordet haben, sondern dass sie aufgrund von den ganzen Proskriptionslisten, Zeugen und so weiter, die Wirren, im Prinzip das, was heilig ist, also das heisst Gesetz im Staat, brechen.
Also, das ist mir klar. Mhm. Aber er hängt zu von einer Geschichte, die wenig plausibel ist.
Ja.
Und es ist mir klar, warum er das macht. Weil er braucht eine Alternativversion. Er kann nicht kommen und einfach die Proskriptionsgeschichte erzählen, sondern es hat einen Mord gegeben, es braucht einen Täter.
Mhm. Jetzt die Frage ist einfach...
Also er kann den Unschuldsbeweis offensichtlich nicht führen. Er behauptet zwar, der Sohn sei in Amerika gewesen, wo der Vater in Rom umgebracht worden ist. Mhm. Wäre ja eigentlich ein einfacher Beweis, aber der Beweis führt er nicht. Also scheint es mir dort, scheint er denen können zu führen, also der Alibi-Beweis.
Oder will er nicht führen.
Oder will nicht führen, aber er könnte auch, wenn er...
Ja, weil ich meine, schlussendlich, eben ich sage, vielleicht geht es ihm ja wirklich nicht um den Mord, sondern es geht ihm um mehr, ums Wohlergehen im Staat selber. Und dann ist es ja eigentlich egal, wenn es nicht ganz aufgeht mit diesen Argumentationen.
Ja, mal, nein, wenn dann das Gericht das durchschaut, dass die Geschichte so nicht ganz verhebt, dann geht ihm alles zusammen, dann verliert er den Prozess ganz.
Ich bin da eben nicht ganz sicher, weil ich finde, also jetzt einfach aus dem Fall jetzt da raus vom Roscius selber, finde ich, ist er ja wahnsinnig schwach, was den Mord selber betrifft. Wo er stark ist, ist das Appellieren an die Richter, die Ordnung im Staat wiederherzustellen. Also er begründet
aber das kann er nur machen, wenn er eben die Gegenseite als Böse darstellt.
Aber nicht als Mörder. Und das ist eben der Punkt. Ich meine, es geht ihm nicht um den Mord selber, sondern dass sie im Prinzip schlechte Exemplare sind, die in Zukunft der Republik schaden werden. Und das ist eigentlich die Hauptargumentation, die er bringt. Also ich bin jetzt ein bisschen provokativ, aber das ist...
Nein, aber das sehe ich gar nicht. Also er benennt die anderen zwei Kapitel und den Magnus ganz klar als Mörder. Und ich habe dann eine Stelle, wo wir mal näher noch genau anschauen, was der Chrysognonus anbelangt.
Das macht er schon, aber am Schluss, dann, wenn du Peroratio hast, dann kommt er ja nochmal auf den Zerfall im Staat selber. Also es geht ihm wirklich darum, um die Exemplar vom schlechten Verhalten rauszumerzen, ob sie jetzt für den Mord verurteilt werden oder für irgendetwas anderes.
Mal, er braucht eben den Mord, weil sonst kommen die Geschworenen eben zum Schluss, dass eigentlich diese Preskriptionsliste, das sind ja alles Opportunisten, die davon profitieren. Mhm. Also er kommt nur via Darstellung vom Mord an die Gegenseite zu seinem Ziel, wo er dann eben die Leute dazu bringt, gegen ihre eigenen Interessen zu entscheiden. Jetzt im Endeffekt haben wir ja bei uns den Fall, dass der Roscius Junior nicht vom Mord am Vater profitiert, sondern eben wegen dieser Preskriptionsliste andere. Mhm. Das an sich heisst ja dann auch nicht, dass der Roscius Junior unschuldig ist.
Mhm. Aber er ist...
Also er könnte ja schon Hoffnungen haben, er kann der Mörder sein und dann hat man halt via Preskriptionsliste...
Das stimmt, aber die Frage ist immer so, also was will er denn? Im Prinzip ist er ja schon auf dem Land gut gewesen. Und er ist ja nicht, also laut der Darstellung von Cicero, ist er ja nicht irgendwie ein geschossener Hund, der überhaupt kein Vermögen hat.
Gut, aber da wissen wir einfach zu wenig. Und wir wissen nicht, was er für Hoffnungen gehabt hat.
Ja.
Also nur weil er dann am Schluss mit leeren Händen dasteht, heisst eben nicht, dass der Roscius unschuldig ist. Mhm. Also es geht um ein Millionenvermögen. Mhm. Aber wir müssen sagen, die Leute in Amerika halten ihn offensichtlich nicht für den Mörder. Ja.
Nein.
Kann man sich noch die Frage stellen, was denkt der Cicero wirklich? Also würde die Strafverteidigung führen, wenn er denken würde, der Roscius Junior ist wirklich der Mörder?
Das ist eine gute Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass das für ihn keine Rolle spielt.
Es spielt wahrscheinlich keine Rolle und zudem muss es auch nicht heissen, dass er die Wahrheit weiss.
Mhm. Aber ich würde sagen, dass er einfach aus reiner Karriereüberlegung einfach seinen Moment gesehen hat. Also dass das einfach der Moment ist, wo er kann triumphieren kann. Und dann ist es unabhängig, ob er ihn für schuldig hält oder nicht.
Dann gibt es noch den Aspekt, wo man wesentlich, wo ich wesentlich finde, es sind ja bei der Tat sind ja Sklaven dabei gewesen. Mhm. Und zwar Sklaven vom Chrysogonus. Und der Chrysogonus weiss zu verhindern, dass die Sklaven als Zeugen angehört werden vom Geschworenengericht.
Also, wenn ich es richtig in Erinnerung kann, sind's, also beim Mord sind es noch Sklaven vom Roscius, vom Alten. Und die gehen dann mit dem Vermögen zum Chrysogonus.
Genau. Über. Und weil der Besitzer kann bestimmen, ob ihre Sache jetzt vor Gericht kann auftreten kann oder nicht. Mhm. Und er sagt nein.
Ja.
Das wäre also ein Indiz, dass der etwas zu verbergen hat.
Genau. Weil man ja, also man gibt ja seine Sklaven nicht frei, wenn sie einem selber schaden könnten.
Das würde dann aber heissen, dass der Chrysogonus doch mehr involviert ist in die Tat, als der Cicero so ins Glauben lassen will. Also er sagt ja ganz klar, der Täter ist der Magnus und
der Capito.
Und der Capito. Und dann haben sie Verschwörung mit dem Chrysogonus. Aber das ist wieder ein Indiz, wie wir es schon besprochen haben, dass eben vielleicht die ganze Sache vom Chrysogonus ausgegangen ist und der den Capito bestochen hat.
Mhm. Also er sagt schon klar, dass der auch irgendwo durch dabei ist, aber ich glaube, er wagt es einfach nicht indirekt vor Gericht so anzugreifen wie die anderen beiden, die dann aus seiner Sicht die Ausführenden sind.
Aber Daria, er greift dann an. Mhm. Ob offen oder direkt oder explizit oder nicht. Es ist ganz klar, er greift ihn an. Also inwiefern soll denn die Schonung, der Chrysogonus milde stimmen? Das ist doch gar nicht realistisch.
Ich glaube, es geht, er sagt das an einer Stelle, es ist ein bisschen der Balanceakt, dass er durch die Anschuldigung an Chrysogonus nicht am Sullas beiging. Das sagt er an einem Punkt. Also er muss wie...
Aber wenn er das sogar so sagt, ist ja ganz klar, dass es nicht um eine Schonung geht. Er sagt, es geht um eine Schonung, aber tatsächlich geht es ihm nicht um eine Schonung. Mhm.
Aber das ist natürlich auch einfach ein rhetorisches Mittel, oder? Also das heisst, er tut sich ein bisschen abdrücken, damit eigentlich der Effekt dann grösser ist.
Entweder das, oder er traut den Richter, vielleicht sind die Adressate, ist gar nicht der Chrysogonus, sondern das Adressat von seinem Plädoyer sind die Richter. Und vielleicht geht es ihm wirklich darum, er traut dem Gericht, dem geschworenen Gericht nicht zu, dass die den Stellvertreter vom Sulla des Mordes schuldig sprechen. Also braucht er zwei andere Sündenböcke und das ist der Grund für seine Strategie. Mhm. Findest du nicht auch interessant, dass dann der Cicero die Teilnehmer von dieser Gesandtschaft zum Sulla nicht als Zeugen benennt?
Mhm. Also es ist überraschend, dass die nicht aufgerufen werden.
Was hast du da für eine Erklärung? Also man könnte die gleiche Erklärung liefern, wie du vorher gesagt hast. Die haben Angst, politisch, aber die haben sich ja schon exponiert, indem dass sie eben überhaupt erst zum Sulla losgegangen sind.
Mhm. Gut, die Frage ist immer, und das haben wir an anderer Stelle schon gesagt, der Cicero reagiert ja auch. Also ich weiss nicht, wie stark sie vorbereitet sind in allem. Also wie sehr...
Ja, aber das Vorbereiten ist ja nicht ein Aufwand. Nein, das ist der erste Punkt, Beweis, den du würdest führen.
Der Punkt ist eben eigentlich, durch das, dass der Eruccius Klageschrift führt, müsste der eigentlich sämtliche Testes, also Zeugen, eigentlich auch selber bringen. Also es ist eigentlich sein Job, zu beweisen, dass der Roscius schuld ist und nicht der Cicero, der dann noch Zeugen holen kann, im Prinzip.
Also ich sehe den Grund, dass er die nicht ruft, weil er hat da seine Theorie, seine Capito
Magnus.
Nein, so Chrysogonus, mhm. Verschwörungstheorie. Also Capito, Magnus sind Täter und sie holen den Chrysogonus ins Boot. Mhm. Und indem er die Gesandtschaft zu populär und zu gross ins Verfahren einführt, geht ihm das ganze Konstrukt zusammen. Weil dann kommt eben aus, dass der Capito das Land erst nachher bekommen hat.
Mhm. Also er braucht sie ja, also er erwähnt sie auch einfach auch zu einem anderen Zweck. Also er erwähnt sie ja eigentlich zum Sagen, hört mal Leute, der Ermordete wie auch sein Sohn, die sind unbescholten und die haben einen riesen Rückhalt daheim und es hat die Gesandtschaft gegeben, weil sie eben so unbescholten sind und demnach unschuldig so. Das macht er ja dann schon, oder?
Ja, ja. Aber eben, er hat gar kein Interesse, das im anderen Zusammenhang einzuführen. Mhm. Weil er verliert dann einfach den Capito und den Magnus als mögliche Täter und er glaubt einfach nicht, dass das Gericht dann den Chrysogonus für den Mörder anschaut. Mhm. Wenn man sich jetzt konsequent in die Anklägerinnen denkt und das halt nimmt, was wir haben, mehr haben wir nicht. Ich glaube, das war ganz klar ein Fall, den man Roscius gestellt hat, indem man ihm nämlich einen Ausweg gegeben hat über die Proskriptionsliste und einfach darum sagt der Ankläger auch nicht, gar nicht viel mehr und benennt auch gar nicht Zeugen. Weil man will ja den Fall eben nicht grösser machen, sondern sagen, hey, da, das ist die Karotte. Greif nach der, alle sind happy, du hast zwar kein Vermögen mehr, aber du überlebst. Also ich glaube, man hat bewusst den Ausweg offen haben und das war eine Strategie, die dann eben der Cicero, weil er genial ist, hat können durchkreuzen. Ich glaube, der Chrysogonos hat gar kein Interesse gehabt, dass der Roscius verurteilt wird, der Roscius Junior. Weil wenn der Roscius Junior verurteilt wird, ist bewiesen, dass der alte Roscius zu Unrecht auf der Präskriptionsliste ist. Und dann hat er zu Unrecht das Land erworben. Also, siehst du den Aspekt? Mhm. Also, es hat gar, also, die Gegenseite hat gar kein Interesse, dass der Junior wirklich verurteilt wird. Also, die einzige Strategie muss gewesen sein, dass der einfach sagt, hey, er ist zwar tot, ich bin es nicht gewesen, aber es ist egal, weil er ist ja eh auf der Präskriptionsliste gewesen. Auch wenn ich es gewesen wäre, könnte man mich gar nicht verurteilen. Nicht ganz, du schaust mich so kritisch an.
Nein, ich frage mich halt immer noch, für was sie das Aufhebens, also eben, wir haben es schon erwähnt, aber ich hätte das Aufhebens, glaube ich, nicht gemacht.
Mal, die haben einen Aufstand in Amerika. Und aber wenn der eigene Sohn sagt, hey, mein Vater ist auf der Präskriptionsliste gewesen, ja, dann wird es ja wohl schon richtig sein, wenn es der Sohn sagt. Mhm. Also die Strategie war, die Ländereien zu sichern und gar nicht eine Verurteilung vom Roscius zu erreichen.
Also dann entgegen dem, wo der Cicero sagt, dass der Roscius Junior hat müssen vor Gericht, damit man den los wird, weil man nicht mehr an ihn herangekommen ist.
Ja,
also
genau.
Man hätte ihn ja gerne aus dem Weg geräumt.
Das ist in meinen Augen keine Finte. Mhm. Und eben dafür haben wir ja dann die Indizien, dass eben die Anklägerseite vom Eroscius eben so besonders schlecht gewesen soll sein. Mhm. Ja, die ist mit Bedacht schlecht. Mhm. Er will gar keine Verurteilung. Dann gibt es noch mal einen Aspekt, wo auch meine Theorie stützt. Nämlich, man hört vom Cicero, dass der Capito, ein Klient von Cicero, am Roscius Junior, soll gedroht haben, er mache diesen Zeugenaussage und sage das und das. Also mit Bedacht. Mhm. Wenn du den anderen verurteilt sehen willst, dann erzählst du mir nicht vorher, was deine Strategie ist und was du erzählst.
Aber sie laufen dir dann gleich ein höheres Risiko. Also ich meine, wir reden hier von einer schlimmsten Anklage überhaupt.
Aber gerade wenn du das machst, dann gehst du nicht als Zeuge der Gegenseite sagen, was denn dein Zeuge sagt. Das ist auch nochmal ein Indiz. Mhm. Man wollte Angst machen, hey, friss die Präskriptionsliste und wir sind alle Freunde. Du schweigst.
ich bin am Studieren.
Du mal studieren und wir machen immer einen weiteren Podcast. Kannst du replizieren. Aber dir ist klar, der Cicero hat auch nicht zu viel Zeit gehabt.
Ja, klar.